SBS in deutscher Sprache.
Ja, also wir haben früher mal zusammengearbeitet. Ich habe bei SBS in Operations gearbeitet. Das ist sowas wie ein Tontechniker. Und dann bin ich irgendwann mal zu einem Jugendtraining-Coordinator umgewechselt. Und dann später war ich der Technical Trainer bei SBS. Das heißt, ich habe den Leuten gezeigt, wie man die Studios fährt, wie man Interviews zusammenschneidet und so weiter.
Wann war das?
Wow, das ist gar nicht so lange her. Das war vor 2 Jahren. Ich habe aber angefangen, ich glaube, 94 oder 95. Also ich war recht lange bei SBS.
Was hat dich damals Mitte der 90er Jahre dazu bewogen, nach Australien zu kommen und bei SBS zu arbeiten?
Na, nach Australien zu kommen war schon etwas komisch. Angeblich hatte ich diese Idee, als ich, meine Schwester meinte 6 Jahre oder so, 5 Jahre war. Da bin ich irgendwann mal auf sie zugekommen, habe gesagt, ich wandere nach Australien aus oder ich gehe nach Australien. Und die wussten nicht genau, woher das kam. Es war vielleicht die Sendung mit der Maus. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich hatte das total vergessen. Und wie ich mit dem Abi fertig war, ich wollte eigentlich Medien studieren und habe dann aber nicht so ganz die Unterstützung in meiner Familie gefunden und wusste dann gar nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich gesagt, dann nehme ich halt ein Jahr Auszeit und wollte nicht unbedingt nach Frankreich oder nach London, wie die ganzen anderen Leute das machen. Ich dachte, ah, wenn schon, denn schon Australien. Und ja, so bin ich dann nach Australien gekommen, ich bin hängen geblieben.
Bist du mit einem One-Way-Ticket gekommen?
Na, ich hatte ein Return-Ticket, das habe ich aber dann flöten lassen. Steckte hier fest.
Was war so dein erster Eindruck von Australien? Kannst du dich erinnern an deinen ersten Tag?
Oh, das war in Sydney. In Sydney, tut mir leid, Sydney, hat mir nicht so gut gefallen, weil das Wetter total bescheiden war. Also es war regnerisch und ich hatte eigentlich gedacht, es wäre alles blauer Sonnenschein und wir haben in einem Backpacker geschlafen auf King's Cross. Das war auch nicht so besonders. Und dann sind wir die Ostküste raufgefahren und da war es dann schon besser. Also tut mir leid, also Sydney hatte mir am Anfang nicht gefallen.
Du kennst natürlich Australien, wie es heute ist. Kannst du dich zurückerinnern, wie es damals war, so vom Angebot her zum Beispiel in den Supermärkten oder in den Restaurants? Oder?
Ja, also in den Supermärkten merke ich schon, es war sehr, war nicht so eine große Auswahl, wie ich es vielleicht aus Deutschland gewohnt bin. Brot als Deutscher war natürlich eine Sache. Also ich weiß so, das erste Mal hat meine Freundin Andrea und ich sind vorhin gegangen, haben Brot gekauft. Also es war so eine Art Toastbrot, wie wir das kennen. Und dann meinte Andrea so zu mir, mein Gott, ich bin immer noch nicht hungrig. Wir hatten, glaube ich, die Hälfte des Brotes schon aufgegessen. Dann haben wir gedacht, na gut, wenn wir das zusammenquetschen, kriegen wir vielleicht eine Scheibe deutsches Brot raus. Also das war schon eine Sache. Und das ist jetzt was, was man viel einfacher bekommt. Ein gutes Brot, man hat mehr Auswahl. Ich glaube, es ist noch mehr multikulturell geworden, als es in den 90ern war. Und ja, also im Allgemeinen, die Auswahl ist sehr groß.
Die Häuser waren ja damals sehr günstig, nicht wahr? Wenn man das gewusst hätte.
Ja, hatte ich gewusst. Also ja, das war, aber ich hatte so den Eindruck, dass immer noch in dem Verhältnis zu der Qualität der Bauarbeit, wie das jetzt in Deutschland war, fand ich das immer noch sehr teuer. Und ich hatte eine Wohnung gekauft, 95 oder sowas. Und dann meinten sie, es war irgendwie komisch, ich bin da eingezogen, habe da zur Miete gewohnt und dann wollten die das verkaufen. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich schon wieder umziehen, weil die dann nach typisch australischer Rentner-Trend, dass die dann nach Queensland ziehen wollten und wollten die Wohnung verkaufen. Ich so, ah. Oh. Schon wieder umziehen und dann haben die gesagt, okay, die Wohnung sei so und so und dann habe ich mir gedacht, okay, aber zu deutschen Verhältnissen ist das immer noch teuer und habe sie dann runtergehandelt, also da hatte ich viel Glück gehabt.
Darf ich raten, ein 5-stelliger Betrag?
Nein, nicht ganz so. 6-stellig.
Aber im, nee, und,
warte mal,
im
nein, doch, 5-stellig, hast du recht. Jetzt 6-stellig, ja.
Ja, jetzt wahrscheinlich 6-stellig im mittleren Bereich, so zwischen ja. 100 und 1 Million, nicht wahr? War das die beste Entscheidung deines Lebens?
Ja, es war die beste Entscheidung meines Lebens und glaube ich, da hatte ich wahnsinnig viel Angst. Also ich hatte dadurch, dass ich, wie du erwähnt hast, also mein Ich hatte zwar ein Rückflugticket, habe es dann sausen lassen. Das war etwas, da habe ich ein bisschen Schiss gehabt. Und dann die Wohnung zu kaufen war das Nächste, wo ich gedacht habe, das könnte gewaltig in die Hose gehen. Hat aber noch geklappt. Eine gute Freundin von mir hat mir das ausgerechnet und hat gemeint, da bezahlst du sogar weniger als Miete, wenn du das jetzt kaufst.
Wir sprechen mit Katja Kiwita am Yarra-Fluss in Melbourne. Katja ist eine ehemalige Mitarbeiterin von SBS und lebt heute in Budapest, in Ungarn. Dazu kommen wir später. Aber zuerst, Hauskauf ist das eine. Sich sonst wie zurechtfinden im Leben, gerade so in der deutschsprachigen Community, das andere. Wie war das bei dir?
Also bei mir ging es eigentlich relativ schnell oder einfach. Also ich hatte dadurch, dass ich gerne Radio oder Fernsehen machen wollte, habe ich schon ganz früh angefangen mit diesen ganzen Community-Radiosendern, Community-Fernsehsendern. Und dadurch habe ich viele Leute kennengelernt. Komischerweise recht wenig Deutsche. Ich habe früher mal bei 3ZZZ mitgemacht bei dem deutschen Programm. Dadurch, zu der Zeit waren das dann die einzigen Deutschen, die ich kannte, die vielleicht nicht ganz in meiner Altersregion waren. Das waren nicht meine Peers. Und dann halt viele durchs Radio, dann auch und Fernsehen, viele Australier kennengelernt hatte. Also es ging, ich habe mich relativ gut eingesiedelt, glaube ich.
Und hast du da Tipps für Leute, die jetzt kommen? Also wie findet man sich schnell zurecht in Australien?
Oh, ich weiß nicht, es geht vielleicht für jeden ein bisschen anders. Also ich denke, man muss halt einfach mal rausgehen und ein bisschen Eigeninitiative zeigen und offen sein. Es ist halt nicht alles so wie in Deutschland. Die Leute haben ein bisschen über mich gelacht, wie ich gesagt habe, ich komme dann mit dem Zug an um 11.48 Uhr oder sowas. Also es waren doch schon so ein paar Sachen. Oder ich war andauernd bei den Partys die allererste, die Leute waren noch nicht fertig. Also so ein paar Sachen, da muss man schon ein bisschen flexibel sein. Es ist nicht halt in anderen Ländern gleich.
Und hast du so typische australische Eigenarten angenommen oder hast sofort ein Footy-Team dir ausgesucht?
Nein, also Footy-Team habe ich lange mitgebraucht, bis meine frühere Chefin gesagt hat, du kommst mal mit. Das war aber dann schon, ich glaube, 20 Jahre später, also recht spät, ein Footy-Team adoptiert. Ja, fällt mir jetzt sonst nichts ein. Hilf mir.
Cricket?
Ah nein, also Cricket kannte ich überhaupt nicht, das war mir zu langweilig. Also dann schon eher Footy, ja.
Gut, dann sprechen wir doch über deutsche Musik, weil ich weiß, du bist ein ganz großer Fan von welcher Musik nochmals?
Industrial und EBM, Electronic Body Music.
Da musst du uns mehr darüber erzählen.
Also die Deutschen von uns kennen bestimmt Einstürzende Neubauten oder DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft unter anderem. Und die fallen so ein bisschen in das Industrial EBM, also nicht ein bisschen, die passen da so rein. Und es gibt noch viele andere, die Belgier sind auch recht stark in der Hinsicht. Und ja, also das ist so meine Schiene. Techno auch so ein bisschen, aber dann eher mehr das Härtere.
Und was ist so das schönste Konzert, das du da je besucht hast? Oder?
Oh, das wird schwierig. Also da gibt es eine deutsche Band, die heißt Die Krupps, also so ähnlich wie die Firma mit dem S dran. Und das war, glaube ich, das interessanteste Konzert, weil dann da ging relativ viel schief. Es war sehr, war schon sehr entertaining, weil dann meinte der Sänger, der heißt Jürgen Engler, der kommt aus Düsseldorf, es wurde so ein bisschen dunkel und dann schrie er, ich hoffe, da ist noch irgendwo ein bisschen Regen da oben. Und wie auf den Knopf gedrückt, zuckten die Blitze und der Donner fing an und es fing an zu gießen. Dann ist, glaube ich, irgendwo der Blitz eingeschlagen. Die hatten keinen Strom mehr. Und der Typ am Keyboard saß da mit seinen riesengroßen Kopfhörern und konnte nichts machen. Man hatte nur noch den Trommler gehört. Und der Sänger hat versucht, dagegen anzukommen. Man hat nichts gehört. Irgendwann kam der Strom wieder zurück. Aber es war eine riesen Schlammschlacht.
Absolut filmreif. Wo war das?
Das war in Belgien. Also es war schon irgendwie ein bisschen komisch. Ja.
Und hier in Australien, hast du da deutsche Bands miterlebt in all den Jahren?
Einstürzen Neubauten waren hier. Die waren, ich glaube, dem Old Greek Theater in Richmond. Und das war, glaube ich, gerade zu der Zeit, wo das so fast schon abgerissen wurde. Und dann haben wir alle gedacht, na gut, wenn Einstürze Neubauten da reingehen, würden die vielleicht ein paar Sachen absägen und so. Und Blixer Bargeld meinte dann hinterher, nö, also das haben sie ja alle von uns erwartet, das machen wir nicht.
Okay, ich habe mal Kraftwerk gesehen im Metro Club in der Bourke Street in Melbourne. Und das war, glaube ich, so um die Jahrtausendwende.
Wow, die habe ich dann verpasst. Wie waren die denn?
Die waren fantastisch, aber haben sich nicht groß bewegt auf der Bühne. Die hatten nur dieses Keyboard und standen davor und haben in die Tasten nicht gehauen, sondern eben nur so ein bisschen gefühlt. Aber es hat trotzdem es hat sehr viele Leute gehabt. Also offenbar eine Kultband, die auch ein australisches Publikum liebt. Was sind deine sonstigen Hobbys und Interessen?
Also Musik ist eine der größten und dann halt Medien ist ein Hobby, das auch Beruf ist. Und ich spiele ganz gerne mit technischen Spielzeugen rum wie Computer und Handys. Und ja, also ein richtiger Programmierer bin ich nicht, aber da spiele ich schon ganz gerne rum. Und ich habe ein paar Freunde, die sind in IT und die geben mir dann immer ein paar Hausaufgaben. Mit meinem Kumpel Adam haben wir letztens, das war ganz witzig, weil wir natürlich nichts anderes zu tun haben, einen Projektor aus einem Handy, einer Lupe und einem Karton gebastelt. Es funktioniert, würde ich nicht unbedingt zum Nachbauen vorschlagen, wenn man ihn wirklich benutzen möchte, aber es funktioniert.
Also nicht TÜV geprüft?
Nein, und auch sehr dunkel, da muss man schon erahnen ein bisschen, was da gezeigt wird, aber es funktioniert.
SBS Radio.
SBS Radio am Montagabend mit einem Interviewgast. Das ist die Katja Kivita. Und wenn der Name Sie zu Hause aufhorchen lässt, das ist eine ehemalige Mitarbeiterin, nicht im deutschen Programm, aber bei SBS Radio insgesamt, vor allem im technischen Bereich, in der Ausbildung und auch im Jugendradiobereich, hast du gesagt, Katja.
Ja, da hatten wir für eine kurze Zeit ein Projekt, Training in Radio for Young People, das hieß dann TRY ganz kurz. Und da haben wir dann verschiedene Gruppen gehabt, die dann ein Jugendprogramm haben wollten und dann haben wir die Jugendlichen trainiert und einige von denen sind wirklich Überflieger geworden. Also einer von denen hat dann in der Türkei gearbeitet, bei Euronews, da gibt es eine türkische Redaktion und dort hat er dann gearbeitet. Arbeitet vielleicht dort immer noch, muss ich mal nachgucken.
Und dann bist du also vor 2 Jahren weg von Australien, weg von Melbourne, weg von SBS in Richtung Europa. Wie kam das?
Ja, das war leider nicht eine sehr tolle Story, weil, also da hatte ich, glaube ich, 1,5 Jahre, wo es nicht so super für mich lief. Da hatte ich einen Gehirntumor, das ist alles super vorbeigegangen. Und wie ich dann in der Reha war, kam dann raus, dass meine Schwester sehr krank war und wir wussten, das wird kein Happy Ending. Und dann wollte ich halt ein bisschen näher bei ihr sein. Und Deutschland war ein bisschen schwierig, weil ich schon ewig nicht mehr da war. Und da haben wir uns dann auf Ungarn eingespielt, weil das dann dort halt ein bisschen billiger war.
Magst du uns mehr erzählen über deinen Gehirntumor? Oder?
Kann ich gerne. Es ist glimpflich ausgelaufen. Also ich muss sagen, die australischen Ärzte haben super gearbeitet. Also wir haben per Zufall rausgefunden, ich hatte Kopfschmerzen. Und haben wir dann untersuchen lassen, CT-Scan, MRT und dann stellte sich raus, ja, okay, da ist was und bin dann in dem Alfred Hospital untergekommen und es war recht witzig, so dass der Neurochirurg gesagt hat, okay, am nächsten Tag, ah, sie macht ja schon Witze, wir können dich nach Hause schicken. Gut, war da nicht so ganz demnach, aber dann musste ich noch ein paar Tests machen, stellte sich raus, war alles gut und ja, habe seitdem einen sehr tollen Haarschnitt. Eine Seite mussten sie mir abrasieren und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, das nachwachsen zu lassen. Und wie viel Surgical Staples ich da drin hatte. Ja, also es war schon etwas gruselig zu der Zeit. Jetzt sieht es eher mehr funky aus.
Und bist du ganz klassisch vorgegangen, also hast der klassischen Medizin vertraut?
Ja, also ich glaube, da hatte ich nicht großartig eine Wahl, also so hat mein Arzt mir gesagt, weil der Tumor, ich meine, gut, angeblich war der für sie nicht so groß, das war ungefähr Walnussgröße. Aber dadurch, dass ich schon so dolle Kopfschmerzen hatte und der Druck im Kopf dann zu groß war, haben sie gesagt, früher oder später muss der raus. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, machen wir das so. Und es war relativ, also weil er eine schöne runde Form hatte, die man leicht rausoperieren konnte, haben sie gesagt, ja, das wäre wahrscheinlich das Einfachste.
Weil das Gefährliche, glaube ich, ist ja, wenn man zu viel rausschneidet, dann...
Ja, das war bei mir im Sprachzentrum. Also die waren sich zu dem Zeitpunkt auch nicht so sicher, wie toll ich dann noch meine Sprache beherrsche nach dem Aufwachen. Also das, da waren sie sich jetzt nicht ganz so sicher. Hätte sein können, dass wir das Interview nicht machen können.
Was war so deine erste Reaktion, als du aufgewacht bist?
Aber im Aufwachen, ich habe gedacht, ich nuschel so, aber es hätte ja schlimmer sein können. Ich habe gedacht, die verstehen mich ja noch, also dann ist es okay, dann suche ich mir halt einen Sprachcoach, der wird das schon ausbügeln. Und ja, also ich war schon super froh, weil ich teilweise gedacht habe, wirklich, das wäre das Ende. Ich hätte vielleicht noch anderthalb Jahre zu leben oder dass das total alles, dass ich nicht mehr so bin, wie ich früher war, aber ich habe mich eigentlich noch recht... Wie vorher gefühlt, du kannst das vielleicht bestätigen oder nicht?
Ich kann das absolut bestätigen. Sie ist quick lebendiger als je zuvor, unsere Katja.
Dann hattest du es vielleicht sogar noch verbessert. Das war ein Upgrade.
Ja. Wie war das dann? Musstest du irgendwelche Nachbehandlungen über dich ergehen lassen oder musst du heute Medikamente nehmen? Ah, wie ist das?
Da hatte ich Glück gehabt. Also für eine kurze Zeit musste ich was gegen Epilepsie nehmen, weil das kann gut passieren, dass man, also wie sagt man, ich weiß nicht, wie man das politisch korrekt sagt, epileptische Anfälle haben könnte, aber nur für eine kurze Zeit. Und dann natürlich haben sie den Tumor eingeschickt, um festzustellen, was es jetzt war, und dann haben sie festgestellt, es war kein Krebs, also in der Hinsicht war es gut. Das heißt, ich brauchte keine Chemo oder keine Bestrahlung haben, und dadurch, dass in der Nachuntersuchung sich herausgestellt hat, dass ich keine Aussetzer oder sowas habe, brauchte ich dann auch so gar nichts nehmen. Also ich hatte eigentlich nur Schmerztabletten und am Anfang dann noch Antibiotika, damit sich das nicht entzündet. Ja, und dann für, weiß nicht, für eine Woche oder so diese gegen die Epilepsie.
Aber der musste raus, auch wenn er nicht krebsartig war, also nicht bösartig war.
Genau, also er hätte später rauskommen können. Ich hätte noch ein bisschen Zeit gehabt. Aber dadurch, dass die Kopfschmerzen so schlimm waren, meinten sie lieber früher als später. Weil sonst, ja, ich war den Tränen nah.
Ein letzter Gesprächsblock mit Katja Kivita, ehemalige Mitarbeiterin von SBS Radio und seit 2 Jahren wieder in Europa, aber an einem ziemlich exotischen Ort, Budapest. Sprechen wir doch drüber. Wie kam es dazu?
Ja, mein Mann ist Ungar, also eigentlich Serbe, aber mit ungarischem Hintergrund. Und der ist dann nach Budapest gezogen. Dann haben wir uns hier getroffen und dann mit diesem ganzen, wie meine Schwester krank wurde, haben wir gedacht, okay, ziehen wir nach Ungarn um, ist ein bisschen billiger und ich kann einfach nach Deutschland, weil es geht, das ist jede Menge Fluglinien, Zug, also ich hätte es viel schneller geschafft als von hier aus, wenn es hätte sein sollen. Und ansonsten ist Ungarn und Budapest eine sehr coole Stadt. Es gibt so eine schöne Partymeile, wo dann viele Kneipen sind. Eigentlich eine recht schöne Stadt, so ein bisschen, finde ich, wie Wien von der Architektur, halt die österreich-ungarische Monarchie, ne? Also es, und ein super tolles Parlamentsgebäude, also riesig, dafür, dass Ungarn jetzt so klein ist, also ist schon eine schöne Stadt.
Es ist ja sehr nahe am deutschsprachigen Raum, also Wien ist was, keine Stunde entfernt, oder?
Ja, mit dem Auto sind es, glaube ich, ungefähr 3, weil man...
Doch noch, ja.
Ja, aber es ist, kann man schon in einem Tag schaffen, hin und zurück, machen auch einige. Und an vielen Stellen, wenn man also nah an der österreichischen Grenze ist, gibt es schon viele Leute, die commuten, also sagen wir, dass vielleicht Deutsche in Ungarn wohnen, weil, oder Österreicher in Ungarn wohnen und dann nach Österreich fahren, weil es billiger ist, dort zu wohnen, oder andersrum, dass die Ungarn in Ungarn wohnen und dann in Österreich arbeiten.
Und jetzt machst du ja in Budapest etwas, was eigentlich dem ähnelt, was wir hier in Australien machen. Was ist das?
Also ich arbeite bei einem Community Radio, das ist also ehrenamtliche Arbeit. Und da mache ich unter anderem mit anderen Leuten eine deutschsprachige Sendung. Also ist schon etwas Multikulti fast wie SBS Radio. Der Radiosender heißt Tilosch und das heißt verboten, weil das war früher mal eine Piratenstation, also nicht so in dem Film Mike Krüger und Thomas Gottschalk, die mit dem Auto durch die Gegend gefahren sind. Also es war eigentlich, weil außerstaatlichen Sendern es gar nichts anderes zu der Zeit gab und deswegen wurden die dann so als Piratenradio eingestuft und die wollten halt eine Alternative anbieten. Machen sie heutzutage immer noch, weil viele der Medien doch schon von Orban kontrolliert werden.
Für wen sendet Tilosch Radio?
Hauptsächlich so für Minderheiten. Das ist also eine sehr alternative Radiosendung. Wir machen also eine Mischung aus teilweise nur Musiksendungen, dann aber auch Sprachsendungen, die dann Deutsch, Französisch, Chinesisch, Russisch, Italienisch, Spanisch und so weiter. Da gibt es noch jede Menge andere. Dann gibt es auch auf Ungarisch natürlich Gesprächssendungen, wo dann halt, da gibt es eine für Expats, dann gibt es welche, die... Oh Gott, weiß ich jetzt nicht, verschiedene andere über Gartenreden, Politik und alles Mögliche. Ja, eigentlich fast alles, was man hat. Und das ist eine Rotation, das fand ich ein bisschen komisch, alle 2 Wochen. Das heißt, sie kriegen jede Menge verschiedene Sendungen auf ihr Programm und dementsprechend senden die mit sehr vielen verschiedenen Angeboten.
Dein Publikum, wie schaut's aus?
Das ist schwer zu sagen, besonders bei den Deutschen, weil wir eigentlich nicht so ganz das Geld haben, um Marktforschung durchzuführen. Also Tilosch selber, da muss ich mal nachgucken, dass sie denken, sie hätten ungefähr 14.000 pro Tag. Und das war jetzt schon vor einer Weile, dazu kommt dann noch auch die Leute, die auf dem Internet zuhören. Und ich kenne das von vielen, die einfach dann, gibt es vielleicht bei SBS auch, die dann einfach dann den Sender da stehen lassen und gucken, was dann danach kommt. Wir hatten schon mal Leute, die gesagt haben, ich habe dich letztens gehört. Ja, komisch, ich wusste gar nicht, dass du Deutsch sprichst. Nö, es klingt aber cool. Ihr habt so gelacht, da habe ich gedacht, da bleibe ich mal mit dabei. Bisschen hat sie wohl schon verstanden, aber sie hat es dann halt einfach weiter mitgehört.
Okay, dann frage ich anders. Die deutsche Community in Budapest, was ist das für eine Community?
Also es ist eine Mischung. Also es gibt welche, die wohnen da schon ewig, also sagen wir mal jetzt über 20 Jahre. Es gibt welche, die, also Ungarn, die auch Deutsch sprechen, die sprechen wir natürlich auch an. Es gibt im Moment auch eine sehr große Service Industry, so sagen wir Helpdesk. Das heißt also, wenn man jetzt irgendwo anruft bei einer Computerfirma und sagt, okay, ich komme in mein Konto nicht rein, kann das schon sein, dass das eine deutsch sprechende Person in Ungarn ist. Und das gibt es auch auf Holländisch. Also ich habe mal früher bei einer amerikanischen Firma gearbeitet, die macht sowas. Die hatten Deutsche, Türken, Polen, Holländer, Franzosen, jede Menge. Und davon gibt es noch andere. Da gibt es auch eine große indische Firma, die sowas macht und jede Menge andere. Dann eine Autovermietung, die hat übrigens dort auch eine. Und dann gibt es noch viele deutsche Firmen, die dort ansässig sind. Also viele Werke in der Autoindustrie oder Zulieferer von diversen Teilen.
Weil einfach die Löhne so viel tiefer sind in Ungarn?
Genau, also die liegen ungefähr der Stundenlohn unter 3 Euro. 2 Euro nach... Ja, das ist nicht viel, ne?
3 Euro pro Stunde?
Ja, also 2,80 Euro oder sowas. Also da war letztens ein Streik in einer Firma, die liefern Motoren und die wollten, ich glaube, 13% Gehaltserhöhung oder 11. Also das kann man sich vielleicht noch erlauben als deutsche Firma, glaube ich.
Kein Wunder, also dass es keine ungarischen Backpacker in Australien gibt, weil das muss ja astronomisch teuer sein hier in Australien für die. Ist es dann umgekehrt spottbillig für dich, in Ungarn zu leben, als Australierin und Deutsche? Du hast ja die doppelte Staatsbürgerschaft.
Ja, aber leider kriege ich ein ungarisches Gehalt. wenn ich australisches Gehalt bekommen würde, super. Und das merken wir teilweise auch. Da gibt es eine, da sind die Ungarn, glaube ich, etwas sauer. Da gibt es viele diese Junggesellenpartys, die kommen dann aus England, weil die dann natürlich in Ungarn spottbillig Party machen können. Und das finden die schon etwas. Ja, die werden dann teilweise stockbetrunken irgendwo auf der Straße aufgefunden, mitten in der Nacht oder früh am Morgen. Und ja, das ist manchmal nicht ein schöner Anblick.
Was gefällt dir vor allem an Ungarn, an deinem Leben dort?
Also es ist etwas relaxter für mich, finde ich. Obwohl Australien ist auch sehr relaxed, aber dadurch natürlich, dass ich etwas, ich habe meine Wohnung verkauft, konnte mir eine Wohnung dort kaufen. Das heißt, ich muss keine Miete zahlen. Also muss ich jetzt nicht ganz so viel arbeiten, das ist schon mal schön. Die ungarischen Sommer sind super. Also man kann, also jetzt kein Witz, ab April, manchmal schon März, super Wetter haben bis Oktober, November. Also wir sind letztes Jahr etwas spät im April von Winterjacke direkt auf T-Shirt-Wetter umgestiegen und im Oktober, November das Gleiche. Also es ist schon Wahnsinn. Und dann diese ganzen Thermalbäder. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, hier ins Meer reinzugehen, weil mir das einfach zu kalt ist.
Jetzt vermisst du aber wahrscheinlich Australien schon ein bisschen. Ist das mit ein Grund, weshalb du jetzt nach 2 Jahren zum ersten Mal wieder hier bist?
Ja, das ist schon eine Sache. Und die andere Sache ist der Winter. Den kann ich nicht so richtig ab, dadurch, dass ich über 20 Jahre in Australien gewohnt habe, 26, 27, komme ich mit dem kalten Wetter nicht klar. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Freunde besuchen, dem kalten Wetter entkommen. Und die Australier sind halt eigentlich super freundlich und man kann mit Leuten sofort irgendwelche Konversationen anschlagen. Ich habe letztens mit so einem Typen gesprochen, der arbeitet hier an dem Metro-Tunnel. Der hat mir schon, also nicht eine Privatführung gegeben, aber schon sowas in dem Dreh rum. Das habe ich in Ungarn noch nicht erlebt.
Sprichst du Ungarisch?
Ein paar Worte, sehr schlecht, weil dummerweise ich eigentlich bei einer amerikanischen Firma arbeite. Da sprechen wir Englisch. Und manchmal mit Deutschen und dann habe ich jetzt angefangen mit Franzosen zu arbeiten, also ich brauche es leider eigentlich nicht.
Und was machst du bei dieser amerikanischen und bei der französischen Firma?
Okay, also ich mache verschiedene Sachen. Bei der amerikanischen Firma, die machen so Helpdesk, wie ich erwähnt habe, und das ist dann also Customer Support. Hallo, das funktioniert nicht. Und die suchen halt immer Leute, die Sprachen sprechen, dann arbeite ich...
Weil immer irgendwas kaputt ist.
Ja, das auch. Und die Ungarn sprechen nicht unbedingt so gut andere Sprachen. Komischerweise viel Deutsch. Also das ist, ich habe meistens nach Do You Speak English aufgehört. Ich hätte mit Deutsch weitermachen sollen. Dann Französisch viel weniger. Also das ist auch ein der Grund, warum ich mit dem Ungarischen nicht weiterkomme, weil sie mir gesagt haben, okay, wenn du noch Französisch sprichst, dann kannst du bei uns noch mehr Arbeit bekommen. Und dann musste ich mich halt auf das Französisch einstufen, weil seitdem ich in Australien war, mein Französisch total an den Rand gedrückt wurde und ich also sehr schlecht Französisch spreche oder gesprochen habe.
Und was machst du dort?
Das ist also, wie gesagt, jemand ruft an, ich komme in mein Konto nicht rein und dann machen wir ein Passwort Reset oder sowas, das Passwort zurücksetzen. Und dann habe ich noch eine andere Firma, wo ich mit Deutschen arbeite, das nennt sich Incentive Travel. Das ist eigentlich, wenn eine Firma ihren Mitarbeitern, sagen wir die 10 besten Leute, denen wollen sie irgendwie was Gutes tun und spendieren dann eine Reise. Und vielleicht ist das dann auch nach Ungarn oder nach Budapest. Und wir koordinieren das dann. Und die brauchten jemanden, der mit den deutschen Firmen spricht. Und das machen wir dann. Das sind dann vielleicht komische Sachen wie ein Abendessen in der Nationalgalerie, wo man normalerweise nicht essen kann oder ja, irgendwo in einer Höhle oder sowas rumklettert.
Klingt spannend. Also du schlägst so die Brücke zwischen Ungarn und Australien. In Deutschland bist du nicht mehr oft zu Hause?
Ja, ich habe noch Familie in Deutschland und ich fahre regelmäßig meine Familie besuchen, vielleicht so alle 1 bis 2 Monate für ja, längeres Wochenende.
Von Budapest aus.
Genau, und da sind die Verbindungen eigentlich recht gut. Man kann fliegen. Es gibt da eine Billigflieger, der fliegt zum Beispiel nach Dortmund. Das ist ganz praktisch für mich. Hannover wird angeflogen, glaube ich. Müsste ich mal nachgucken, aber es gibt ja mehrere. Und mit dem Zug ist auch ganz gut. Da gibt es einen Übernachtzug. Also man hat Busse. Da ist ja noch diese ganze Fernbusindustrie, die unheimlich stark jetzt aufblüht. Da gibt es also eine sehr große deutsche Firma, die das macht. Und dann kommen jetzt auch noch Tschechien mit dazu. Also ist Wahnsinn.
Und da kann man dann was für 5 Euro?
Teilweise. Also, bis nach Wien sind es, glaube ich, teilweise... müsste ich jetzt nach vielleicht 8 Euro oder sowas. Aber bis nach Westdeutschland habe ich 40 Euro. Teilweise kann man aber billiger fliegen, muss ich sagen. Und stattdessen, da sagen wir mal 1,5 Stunden Flug und vielleicht 18 Stunden im Bus. Das ist schon eine ganz andere Sache.
Ja, für viel mehr reicht es leider nicht mehr. Katja Kiwita, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses tolle Gespräch. Werden wir dich wiedersehen mal in Australien oder kommst du wirklich nur alle paar Jahre zurück?
Ja, leider habe ich jetzt den Geschmack wiedergefunden an Australien. Also ich plane, dass ich dieses Jahr am Ende des Jahres nochmal wiederkomme, so November, Dezember, muss ich mal noch genau gucken.
Okay, wir würden gerne erfahren, wie es dir dann geht. Nochmals herzlichen Dank und alles Gute.
Dankeschön, keine Ursache.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.